Hi, hello and welcome. Herzlich willkommen bei Biz and Beyond, dem Wirtschafts- und Erfolgspodcast von NTV.
Wir sprechen mit spannenden Persönlichkeiten unter anderem über ihr Business, ihren Erfolg und den Weg dahin. Und wir, das sind Sandra Navidi in New York
und Ulrich Reitz in Köln.
Ich bin heute im Kloster Münster-Schwarzach bei Würzburg, denn hier ist unser heutiger Gast zu Hause. Sandra ist aus New York zugeschaltet und neben mir sitzt Pater Anselm Grün, Benediktinerpater, Doktor der Theologie, sehr erfolgreicher Bestsellerautor und auch Managementberater. Herzliches Grüß Gott, lieber Pater Anselm.
Grüß Gott.
Hallo, Pater Anselm.
Pater Anselm, die Zeiten momentan sind ja für viele Menschen sehr herausfordernd. Wir sehen Kriege, wir sehen eine schwächelnde Wirtschaft in Deutschland. Welchen Eindruck gewinnen Sie, wenn Sie gerade so auf die Welt schauen?
Es ist eine große Unsicherheit da und leider auch in vielen Ländern gibt es auch so egoistische Politiker, die nur sich selber sehen, ob das Ungarn ist oder USA oder viele andere Länder. Es sind die Rechten im Vormarsch oder Österreich. Und ich denke, das ist auch gefährlich, dass man nur noch an sich selber denkt und nicht mehr an die Welt, weil wir sind globalisiert und da braucht es eine Solidarität mit allen Menschen und eben nicht America first oder ähnliche Worte sind einfach kontraproduktiv. Wir gehören zusammen und wir müssen zusammen versuchen zu leben.
Sind das nur die Politiker, die mehr an sich denken, oder ist das auch eine Tendenz, die Sie auch in der Gesellschaft sehen? Ich sehe es hier zum Beispiel in Amerika, die Menschen werden materialistischer, narzisstischer, also auch im Kollektiv.
Auch in der Gesellschaft erlebe ich einmal ein übertriebenes Anspruchsdenken. Man hat Ansprüche an den Staat, der muss alles lösen und man übernimmt nicht mehr persönlich Verantwortung für sich selber. Das ist das eine. Und sicher auch durch die neuen Medien werden halt alle Meinungen ungefiltert in die Öffentlichkeit gebracht. Und da ist oft sehr viel Unreifes und Aggressives. Das zeigt, dass die Menschen nicht im Frieden sind mit sich selber, sondern ihre Unzufriedenheit nach außen projizieren. Das ist oft ein Zeichen von mangelndem Selbstwertgefühl, Minderwertigkeitskomplexen, die aber alle ausagiert werden, indem man andere fertig macht und klein macht. Und dieses Gefühl, wie kann ich die Menschen wieder zur Selbsterkenntnis führen, dass sie ehrlich bei sich selber schauen und nicht ihre Probleme auf die Politiker oder auf die Wirtschaftler alle projizieren. Und das erlebe ich heute leider.
War das früher anders? Sie sind seit 60 Jahren Pater, sind mit 19 Jahren ins Kloster eingetreten. War das früher, waren die Menschen früher zufriedener?
Es gibt immer wieder Zeit. Im Dritten Reich war natürlich auch die Projektion der eigenen Minderwertigkeit auf den starken Führer. Das war auch sehr unheilvoll. Es gab schon in den 60er, 70er, 80er Jahren gab es eine neue Entwicklung, ein Gespür für die Umwelt, neues Miteinander. Und natürlich gab's, die Leute waren mehr verwurzelt. Heute sind sie ein Stück wurzellos geworden. Früher war natürlich der Glaube, die Religion eine gute Wurzel. Für mich war da auch nicht alles immer ideal, aber die Gemeinschaft war einfach größer. Heute ist jeder für sich selber, hat 1000 Termine. Es ist so schwierig, gemeinsame Termine zu finden, gemeinsame Veranstaltungen durchzuführen. Das war früher sicher anders.
Jetzt könnte man ja versucht sein zu fragen, liegt das vielleicht auch daran, dass sich die Leute mehr von der Religion abwenden? Weil klassische Kirchen haben ja Mitgliederschwund zu verzeichnen. Auf der anderen Seite sehen wir ja eigentlich einen Religionstrend, der zunimmt in der Welt, gerade auch zum Beispiel hier in Amerika, wo Menschen in religiöse, extremistische Organisationen, Sekten sozusagen beitreten. Ich nenne sie in meinem Buch die American Taliban. Wir sehen die Megapastoren, die an Millionen Vermögen ansammeln. Und Und wir sehen auch eine unheilige Allianz von diesen extremistischen christlichen Evangelikalen und der Politik. Also die Menschen suchen ja schon irgendwo Zuflucht zu einer Art Religion. Wo läuft hier was schief?
Gut, der Missbrauch der Religion ist ein großes Thema. Gerade die Evangelikalen in Amerika, die stimmen ja alle für Trump, obwohl er Trump nicht von christlichem Geist in sich hat, nur das Thema Abtreibung, als ob das das wichtigste Thema der Religion ist. Also man hat sich da fixiert und die Religion nur auf einige Moraldogmen reduziert und nicht wirklich die Spiritualität. Spiritualität will Frieden. Im Islam ist es natürlich genauso. Deswegen gibt es auch die terroristischen Gruppen, die aggressiven Gruppen. Aber es gibt den gesunden Islam, es gibt das gesunde Christentum. Und das wäre auch die wichtige Aufgabe, zu spüren, wo was heißt Glaube heute. Und wir müssen miteinander auch ins Gespräch kommen. Ich habe ja mit Karimi schon 3 Bücher geschrieben, einem Islamwissenschaftler. Und wenn man versucht, sich zu verstehen, auf einmal entsteht Freundschaft, entsteht Miteinander und nicht dieses Rechthaberei. Rechthaberei ist ja immer ein Zeichen von Unsicherheit, wenn man Minderwertigkeitskomplexe hat, wenn man mit sich selber nicht zurechtkommt. Deswegen muss man seine Minderwertigkeit auf die anderen projizieren und alle anderen bekämpfen. Und nur ich habe Recht. Psychologisch kann man sagen, Extremismus ist immer Vaterersatz. Also Ideologie ist Vaterersatz, sagt ein Psychologe. Wenn ich kein Rückgrat habe, der Vater hatte die Aufgabe, den Rückgrat zu stärken und den Menschen Mut zu machen, zu sich selber zu stehen. Und wenn ich kein Rückgrat habe, brauche ich einen Rückgratersatz. Und das ist die Ideologie. Das ist eben diese ganz enge Form des Denkens.
Aber jetzt hat ja jeder auch so ein Vatergefühl, egal wie lange der einen begleitet hat oder wie er war, in sich. Hilft das nicht?
Es müsste helfen. Also ich denke schon, Psychologen sprechen auch von einer vaterlosen Gesellschaft. Aber natürlich soll das keine Ausrede sein, wenn der Vater vielleicht nicht so stark war, sondern es gibt ja auch Gott als Vater, oder es gibt Ersatzväter, es gibt Onkel oder es gibt Lehrer, die einem den Rücken gestärkt haben. Und ich denke, das ist schon auch wichtig, dass solche väterliche Figuren wieder den Rücken stärken und nicht als Tyrannen und als Megaprediger da die Leute abhängig machen von sich selber. Von sich selber abhängig machen, das ist keine Vaterschaft, sondern das ist Missbrauch der Autorität.
Und wenn es jetzt zu wenig Mutterkontakt gab, wie zeigt sich das dann im späteren Leben?
Gut, man darf, muss natürlich vorsichtig sein, aber Psychologen sagen, Sucht ist Mutterersatz. Aber natürlich kann ich sagen, jeder Süchtige hat Mutterprobleme. Und vor allem sollen die Mütter nicht Schuldgefühle haben. Ich bin schuld, wenn der Sohn, die Tochter süchtig ist. Aber die haben sich nicht abgelöst. Ja? Sie haben sind nicht reif geworden, haben nicht das Leben selber in die Hand genommen, sondern versuchen auf Dauer dieses Mütterliche, die Geborgenheit zu haben. Aber das ist eine Illusion. Man bleibt dann stecken in der kindlichen Sein.
Was raten Sie dann?
Wichtig ist, Sucht ist immer verdrängte Sehnsucht. Sehnsucht nach Liebe, nach Geborgenheit. Und in der Sucht möchte ich es aber sofort haben, möchte sofort gute Gefühle haben, sofort alles soll in Ordnung sein. Und die Sehnsucht heißt eben, diese Sehnsucht in mir und ich traue dem, aber die Sehnsucht wird nicht sofort immer erfüllt und die geht immer weiter über das, was mich erfüllt. Auch der Staat kann kein Mutterersatz sein, dann wird er überfordert mit unseren Ansprüchen.
Ist ja schon ein tendenziell etwas paternalistisches Bild. Also der Vater ist das Sinnbild der Stärke, er soll den Rücken stärken und die Mutter ist mehr für Emotionen zuständig. Muss ich jetzt nachfragen, im Zeitalter der politischen Korrektheit, ist das vielleicht ein bisschen auch veraltet oder könnte das so wirken auf die Menschen?
Gut, natürlich darf man das nicht zu sehr reduzieren. Jede Mutter hat auch väterliche Züge und jeder Vater auch mütterliche Züge. Ich würde mehr von Vaterenergie und Mutterenergie sprechen und man darf jetzt nicht das reduzieren. Aber die mütterliche Energie, die braucht man und die väterliche Energie braucht man.
Wo würden Sie sagen, viele Menschen in diesen Zeiten suchen nach einer spirituellen Heimat? Wo würden Sie sagen, da ist die Grenze? Also in Amerika haben wir Scientology und die Mormonen. Wo müssen Menschen aufpassen, dass sie nicht eingefangen werden?
Gut, immer wenn man abhängig wird, abhängig gemacht wird, oder es gibt auch den geistlichen Missbrauch, nicht nur den sexuellen Missbrauch, und geistlicher Missbrauch heißt, ich weiß genau, was für dich richtig ist und du musst das machen. Wenn du das nicht machst, dann wirst du schon sehen, dein Leben scheitert, dann kommst du in die Hölle oder wie auch immer. Also solche Drohbotschaften und die Abhängigkeit. Also wir sind die Guten, alle anderen sind die Schlechten. Das ist immer ein Zeichen, dass es nicht stimmt. Ja.
Aber mit solchen Mechanismen hat die Kirche lange gearbeitet.
Ja, die Kirche hat natürlich lange Zeit auch moralisiert und den Menschen ein schlechtes Gewissen eingeimpft, ihr seid Sünder. Das war sicher auch ein großer Fehler. Das war auch ein Grund, warum sich viele Menschen abgewandt haben. Aber ich denke, heute ist normalerweise die Kirche nicht so moralisierend. Aber das wäre die Aufgabe, eben zu einer Erfahrung zu führen, spirituelle Erfahrung. Erfahrung von Geborgenheit, von Liebe, von Angenommensein und eben nicht von oben herab. Aber bei vielen Menschen, die keinen Selbststand haben, ist eben das Bedürfnis, so eine starke Gruppe, weil ich kein Selbstwertgefühl habe. In der Sekte weiß ich, ich bin richtig, alle anderen sind verkehrt. Das steigert ja auf einmal das Selbstwertgefühl, aber es macht stur und macht eigentlich kommunikationsunfähig.
Das Zusammenleben verschiedener Religionen ist ja oft herausfordernd. Wir sehen es gerade auch in Deutschland, weil den Religionen auch verschiedene Grundwerte zum Teil zugrunde liegen. Was würden Sie sagen, wie soll das gemanagt werden? Also wenn eine Religion zum Beispiel weniger tolerant ist, eine andere Einstellung zu Frauen hat, da sind Konflikte ja vorprogrammiert.
Klar, es gibt sicher kulturelle Unterschiede, aber wenn man mit modernen Muslimen spricht, zum Beispiel wie Karimi, diese Frauenverachtung im Islam, die ist natürlich gesellschaftlich sehr, sehr stark. Aber der gesunde Islam ist eigentlich da auch durchaus offen. Da gibt es natürlich einen Dialog, wie sehen wir die Beziehungen zu Frauen. Da ist wichtig, dass sie sich auch bewegen, ja, das Christentum bewegt sich ja auch, das war die Aufklärung, die hat ja auch im Christentum vieles neu gemacht. Im Islam gibt es bei Theologen durchaus auch eine Aufklärung, aber es gibt halt in großen Bereichen keine Aufklärung. Dadurch sind die alten Vorurteile, vor allem in Afghanistan, ist ja schrecklich, wie da Frauen behandelt werden. Aber hat auch wieder mit Minderwertigkeit zu tun. Weil man Angst hat vor Frauen, muss man sie so klein halten.
Was gibt Ihnen Hoffnung, dass sich das mal ändert?
Die Hoffnung, dass wir Freundschaften haben zwischen den verschiedenen, zwischen Muslimen und Christen. Wenn ich Freunde bin, dann verurteile ich nicht. Dann versuche ich zu verstehen. Es gibt immer noch Differenzen. Man soll nicht einen Einheitsbrei machen. Aber es gibt Differenzen. Aber man achtet oder versucht, den anderen zu verstehen, warum denkt er so. Und ist dann meine Sicht vielleicht nicht die Herausforderung auf den anderen. Also dass wir uns gegenseitig herausfordern und verstehen und nicht bewerten. Ne?
Jetzt waren Sie lange Zeit Zellerar hier dieses Klosters und haben das geführt, ein mittelständischer Betrieb, 300 Menschen momentan, die hier Arbeit finden. Waren Sie ein guter Unternehmer oder ein guter Manager?
Ich war nicht der typische Manager, aber es hat doch gut geklappt. Also erstmal mein Ziel war, dass ich erstmal ein anderes Arbeitsklima schaffe, dass die Leute nicht sagen, die da oben bestimmen, sondern wir miteinander, dass ein Miteinander ist, dass Vertrauen ist, dass die Leute gerne kommen. Ich wollte ja nicht Zellerar werden, ich wollte Seelsorger bleiben und dann war das doch wichtig und für mich war es dann eine Idee, eine weltliche Seelsorge, dafür sorgen, wenn 300 Menschen gerne am Morgen in die Arbeit kommen, dann tut es ihrer Seele und ihrem Leib gut. Das war das eine. Und das andere, ich habe nie gedroht, ihr müsst mehr arbeiten, sonst werden wir insolvent, sondern für mich war wichtig, mehr Fantasie zu entwickeln, mit Kreativität neue Lösungen zu finden und nicht mit dem Moralappell, du musst mehr arbeiten, sonst verlieren wir. Das erlebe ich in manchen Firmen, wo der Chef nur Angst macht, aber es ist keine Motivation, kreativ zu arbeiten.
Aber die Firmen sind nicht immer erfolgreich oder zumindest nicht dauerhaft dann, ne?
Ja.
Haben Sie so ein Lebensmotto eigentlich?
Ja, ein Lebensmotto von meiner Mutter. Mein Vater hatte auch einen Chef, der musste nach dem Krieg Konkurs anmelden, weil damals alles schwierig war. Und ein Motto meiner Mutter war, man darf nie die Hoffnung verlieren. Und das ist für mich auch wichtig. Selbst wenn ich mal verliere, oder wenn, weil es gab auch schwierige Zeiten, als der neue Markt zusammengebrochen ist oder Argentinien-Anleihen nicht zurückgezahlt worden ist, da war natürlich Verlust da, aber es ist einfach zu spüren, ja, das kann auch sein, aber nie die Hoffnung verlieren.
Da sprechen Sie ein Thema an. Sie haben an der Börse investiert, hier fürs Kloster auch. Sie kaufen immer noch und verkaufen immer noch Aktien?
Ja.
Was sind so die Tipps, die Sie gerade so
gut, einzelne das Kopfkissen legen? Aktien bin ich vorsichtig, aber insgesamt natürlich nachhaltige Aktien, die Umwelt schonen, Wasseraktien und verschiedene andere Formen. Da gibt es inzwischen auch gute Fonds. Also früher habe ich immer nur Einzelaktien gekauft, jetzt kaufe ich auch mehr Fonds, weil ich nicht mehr alles übersehen kann.
Wie muss man sich das Leben in einem Kloster vorstellen? Ist das nur spartanisch oder machen Sie auch mal Party?
Party nicht direkt, aber wir feiern natürlich auch Namenstag und nächstes Jahr werde ich 80, da feiern wir auch laden Menschen ein. Also es ist nicht so spartanisch, wir haben genügend zu essen. Also es kommt dann auf jeden Einzelnen an, wie er damit umgeht. Es gibt auch ein paar Mitbürger, die etwas korpulenter sind. Also man hat immer genügend.
Das ist ja ein Grundbedürfnis, aber Luxus haben Sie nicht.
Luxus, das ist auch für mich kein Bedürfnis. Wir haben ganz einfache Zimmer ohne Nasszelle, nur mit Waschbecken. Und ich muss auch alle 5 Wochen die Apporte am Gang putzen. Das ist nicht meine Lieblingsbeschäftigung, aber mache ich auch für die anderen. Das ist so ein einfaches Leben.
Wenn Sie jetzt auf Reisen sind, und Sie reisen ja immer wieder, Sie haben viele Vorträge, sind gut gebucht. Wenn Sie in so einem tollen Hotel sind, was empfinden Sie dann? Denken Sie dann nicht manchmal, Mensch, das hätte ich auch gern zu Hause?
Nein, nicht. Also erstmal, normalerweise bin ich nicht im Hotel, sondern ich war nachts wieder heim. Nur wenn ein ganzes Wochenende mit Jürgen Hufeisen zum Beispiel, mache ich manchmal 3 Freitag, Samstag, Sonntag Konzerte, dann bin ich im Hotel, aber da gehe ich nur zum Frühstück und das genieße ich und dann nutze ich die Zeit zum Schreiben. Dann habe ich Zeit, einfach den ganzen Vormittag zu schreiben.
Waren Sie mal versucht, das Kloster zu verlassen?
Gut, so mit 30 Jahren war schon mal so eine Krise. Die Frage, soll ich lieber heiraten, Familie gründen? Da war ich auch sehr unsicher. Aber wenn ich mir dann vorgestellt habe, ich gehe weg und heirate, dann habe ich das Gefühl gehabt, nein, das stimmt nicht für mich. Also ich bleibe hier. Aber natürlich, der Gedanke war da. Aber seitdem jetzt nicht für die letzten 50 Jahre war es dann klar.
Jetzt sprechen Sie das Thema Entscheidung an. So, Sie haben sich damals entschieden, im Kloster zu bleiben. Das ist ja für viele eine Herausforderung. Was gibt es da einen Tipp von Ihrer Seite? Wie geht man am besten mit Entscheidungen um, die man treffen muss?
Gut, erstens muss man sagen, es gibt keine absolut richtige Entscheidung. Viele trauen sich gar nicht zu entscheiden, weil sie meinen, sie können Fehler machen. Aber gar keine Entscheidung zu treffen, ist der größte Fehler. Sondern es gibt nur eine kluge Entscheidung, die den Horizont öffnet. Aber es kann ja durchaus sein, dass nach 5 Jahren ich spüre, das geht nicht weiter. Viele sagen, ja, das geht nicht weiter. Ich sage dann immer, ja, auch wenn du an die Wand fährst, der Weg da zur Wand, der war ja auch, da hast du auch eine Erfahrung gemacht. Im Deutschen kennen wir das Sprichwort, Umwege erhöhen die Ortskenntnisse. Dann habe ich auch was erfahren. Und wenn ich eine größere Entscheidung treffe, welchen Beruf oder wie auch immer, da sage ich immer, sich vorstellen, in 10 Jahren da oder in 10 Jahren da, welche Gefühle kommen hoch. Und dann, wo mehr Lebendigkeit, Freiheit, Friede und Liebe ist. In die Richtung soll ich mich dann entscheiden. Natürlich ist das nicht immer so ganz eindeutig, da ist alle Freiheit, aber so ein bisschen spüren, wo ist mehr Freiheit, mehr Lebendigkeit, mehr Friede, mehr Liebe, wo kann ich mehr aufblühen, da soll ich mich dann entscheiden.
Wenn man sich Ihre Veröffentlichungen anschaut, dann erinnern die oft sehr so an das amerikanische Self-Help-Genre. Ist das Teil Ihres Erfolgs, dass Sie konkret nicht nur sich auf die Religion beziehen, sondern dass Sie die auch übersetzen in konkrete Lebenshilfe?
Ja, sicher. Erstmal, mein Erfolg, glaube ich, ist bedingt, dass ich eine einfache Sprache spreche, keine moralisierende Sprache, keine besserwisserische Sprache. Ich bin auch kein Ratgeber, sondern ich beschreibe das Leben und versuche die Menschen in Berührung zu bringen mit der Weisheit ihrer eigenen Seele, dass ich ihnen Vertrauen schenke, dass sie dem eigenen Gefühl trauen und nicht ich als der große Ratgeber, der genau weiß, was richtig ist, die Rolle spiele ich nie, sondern ich möchte mit den Menschen im Dialog sein. Und deswegen, wenn ich schreibe, versuche ich immer, konkrete Menschen vorzustellen, was könnte ich dem wirklich sagen. Und ich kann nur etwas sagen, was ich auch für mich für richtig halte und was ich selber leben könnte. Aber für mich ist natürlich die Verbindung von Spiritualität und Psychologie sehr wichtig. Die frühen Mönche hatten auch psychologisches Wissen, auch wenn man da noch nicht von Psychologie gesprochen hat, aber die haben sehr genau die Seele, die Gedanken, Emotionen beobachtet. Und das ist für mich ganz wichtig. Ein Grundsatz zum Beispiel für den Mönche war, ich bin nicht verantwortlich für die Gedanken und Gefühle, die in mir auftauchen, sondern dafür, wie ich damit umgehe. Und das entlastet ja auch viele Menschen. Viele bewerten sofort, ich darf keine Angst haben, da bin ich nicht entweder nicht fromm genug oder psychologisch nicht gesund genug. Einfach schauen, was ist, verstehen und nicht bewerten. Das ist für mich ein wichtiger Grundsatz.
Aber wenn dann Angst aufkommt und man bleibt drin stecken, also das ist natürlich auch leicht gesagt, ne?
Verstecken heißt ja erstmal die Angst anschauen, mit ihr sprechen. Wovor habe ich Angst? Warum habe ich Angst? Was könnte passieren? Und natürlich ist es hilfreich, mit dem anderen darüber zu sprechen, Seelsorger oder Therapeuten. Aber der kann man die Angst nicht wegnehmen, sondern die Angst ist ja immer eine Herausforderung. Oft stellt die Angst meine Grundannahmen in Frage. Zum Beispiel, ich habe Angst, mich zu blamieren. Manche haben so eine Grundannahme, wenn ich mich blamiere, werde ich abgelehnt. Oder wenn ich einen Fehler mache, werde ich abgelehnt. Und die Frage, stimmt dieser Grundsatz, wenn ich mich blamiere, sogar manchmal angenehm für den Menschen, dass sie spüren, ich bin auch nur ein Mensch. Aber der hat sofort die Grundannahme, ich darf mich nicht blamieren, sonst werde ich abgelehnt, sonst werde ich lächerlich gemacht. Und die Angst stellt diese Grundannahmen in Frage. Stimmt das denn wirklich? Aber es gibt natürlich andere Ängste, Angst vor Krankheit, Angst vor Tod, Angst, das Leben nicht zu schaffen. Und es gibt natürlich auch Panikattacken. Aber Panikattacke ist oft die Angst vor der Angst. Und also mit ihr sprechen, auch da nicht bewerten und nicht erschrecken, dass ich Angst habe, sondern ja, das ist jetzt gerade so, und wie gehe ich um damit?
Sie sagten eben, Sie moralisieren nicht. Wenn Sie den öffentlichen Diskurs sehen in Politik und Gesellschaft, haben Sie da manchmal das Gefühl, dass da zu viel Wert gelegt wird oder Gewicht auf Moralisierung, um die positive Darstellung der eigenen Person? Man wirft es ja zum Teil den Grünen auch häufig vor.
Ja, klar, es wird viel, man stellt sich ideal dar und dann, aber wenn man dann einen Fehler sieht, dann projizieren natürlich alle Menschen ihre Fehler auf die Politiker, die einen Fehler machen und nehmen sie zum Sündenbock. Es ist ja auch eine Form von falscher Moralisierung, dass ich das die eigene Seele nicht anschaue, sondern alles projiziere auf andere. Aber natürlich viele Politiker, Wirtschaftler stellen sich natürlich immer ideal dar und deswegen ist wichtig, den Mund nicht zu voll zu nehmen, sondern jeder hat auch Schattenseiten und wenn ich mich ehrlich darstelle, wie ich bin, dann ist es für die Menschen auch hoffnungsvoller, als wenn einer sich so ideal darstellt und man spürt dann seine Schattenseiten, dass er Steuer hinterzieht oder wie auch immer, dann werfen sich alle auf ihn.
Sagen Sie offen Ihre Meinung oder denken Sie auch manchmal, hups, da muss ich vorsichtig sein, wie ich mich äußere?
Ja, ich bin manchmal schon vorsichtig. Die Frage, was bringt es zum Beispiel, ich war natürlich für das Impfen, aber wenn ich jetzt da öffentlich auftrete, dann bekomme ich einen Shitstorm von 1000 Dingen und dann, die lesen meine Bücher dann nicht mehr und was weiß ich. Und ich denke, bringt es was, sich dann so zu positionieren? Und ich werde von allen möglichen Gruppen angesprochen, für ihre Interessen einzutreten. Ich weiß ja gar nicht genau, was die Interessen sind. Natürlich bin ich für Umweltschutz, aber nicht jede Umweltschutzvereinigung kann ich unterstützen, weil dann wird man benutzt und da versuche ich, mich einfach zu schützen. Ne? Sondern da komme ich in eine Richtung, wo dann das, was ich sagen will, nicht mehr wahrgenommen wird, sondern man wird dann fixiert auf die eine Meinung.
Wie sehr beschäftigen Sie sich mit Politik?
Ich schaue schon, also ich lese jeden Tag die Zeitung und beschäftige mich natürlich damit oder mit, es kommt ja auch zum Beispiel vom Arbeitsministerium, die waren schon zweimal da, dann dieses Jahr waren Vertreter vom Arbeitsministerium, Wirtschaftsministerium, Familienministerium, Bundesnachrichtendienst, Bundespolizei, also die kommen alle hierher zu Kursen.
Und da trainieren Sie dann, was lernen Sie dann da in diesen Kursen?
Gut, das den Umgang mit Menschen oder dann Werte, mit Werten führen, das ist ein Thema. Dann zum Beispiel Glauben. Glaube heißt eben nicht immer nur an Gott glauben, sondern Glaube heißt auch an den Menschen glauben. Und für mich heißt Glaube immer, Paul Celan sagt, es gibt keinen Glauben ohne Sprache und keine Sprache ohne Glauben. Und ob ich glaube oder nicht, drückt sich nicht in meinen frommen Worten aus, sondern wie ich mit Menschen spreche und zu Menschen spreche. Und deswegen die Frage, welche Sprache sprechen wir in unserem Ministerium miteinander, mit den Kunden. Und das ist zum Beispiel ein Thema. Oder das Thema Hoffnung. Dafür habe ich die Leute fragen lassen, welche Hoffnung vermittle ich mit meiner Arbeit oder als Person. Dann haben sie miteinander gesprochen und haben gemerkt, wir sind nicht einfach nur Beamte, sondern wir vermitteln ja Hoffnung den Arbeitslosen, dass sie nicht ins Loch fallen oder den Behinderten, dass man sich um sie kümmert. Und dann haben sie auf einmal gemerkt, ja, unsere Arbeit ist wichtig und es macht uns wieder Spaß, wenn wir Hoffnung vermitteln, hat unsere Arbeit Sinn und nicht einfach nur weil wir halt im Ministerium sitzen und unseren Job machen.
Das heißt, das kam durchaus an und Sie haben die Überzeugung oder den Eindruck gewonnen, dass da was bewerkstelligt werden konnte.
Ja. Beim ersten Mal mussten die ihre Chefin fragen, ob sie überhaupt ins Kloster dürfen. Die war da skeptisch und dann waren die so begeistert. Dann wollten alle Ministerien auf einmal kommen, ne? Aber ich kann gar nicht so viel machen.
Und beraten Sie auch Wirtschaftsunternehmen?
Nicht die Berater, aber von großen Wirtschaftsunternehmen kommen natürlich immer Mitarbeiter hierher. Ich war bei BMW auch von dem Vorstand eingeladen, ja. Und Daimler habe ich viele Kurse gehalten. Und Schaeffler war hier. Und der neue Audi-Chef hat 12 junge Mitarbeiter hergeschickt, weil er sagt, wir müssen eine andere Kultur lernen. So könnt's nach dem Dieselskandal, wir müssen was Neues lernen. Also da ist schon in manchen Ebenen Umdenken.
Wenn Sie dann Kurse geben und die Manager kommen zu Ihnen und auch die Belegschaft, müssen Sie da irgendwie aufpassen, dass Sie nicht zu religiös werden? Oder da gibt es keine Grenze, die man beachten muss?
Gut, ich möchte die Teilnehmer nicht missionieren, aber natürlich wissen Sie, dass es auch religiös ist. Aber ich versuche eben, das Religiöse in der Sprache zu sprechen, die auch die anderen annehmen können. Also manche haben gesagt, mit der Kirche habe ich gar nichts zu tun oder ich bin nicht gläubig, aber trotzdem konnten sich einlassen auf das. Sie würden es vielleicht anders benennen, aber großen Teil geht es ja darum, wie gehe ich mit Menschen um. Aber wir machen auch miteinander Rituale, zum Beispiel, das Ritual, wenn ich morgens in die Arbeit gehe, vorher einfach die Menschen zu segnen, das Gefühl, dass Segen, meine guten Wünsche zu den Menschen strömen, dann gehe ich mit einem anderen Bild in die Arbeit. Ich gehe nicht zu den schwierigen Mitarbeitern, sondern zu gesegneten Mitarbeitern. Und dann ist so mindestens meine Haltung schon anders. Und das machen die durchaus mit. Also ich lade einen dazu, aber die machen das gerne mit. Aber eben nicht in dem Sinn, du musst glauben, du musst in die Kirche gehen und so. Das nicht.
Haben Sie den Unterschied festgestellt zwischen Teilnehmern, die aus einem Wirtschaftsunternehmen kommen und die aus einem Ministerium kommen, Beamte?
Natürlich, Wirtschaftsunternehmen, wenn da Mitarbeiter gar nicht mitmachen, kann man die entlassen, aber die Beamten sind eben auch teilweise unkündbar. Und eine Frau zum Beispiel sagte mir, sie versucht, die Arbeit gerecht zu verteilen, aber es gibt natürlich manche, die sich da drücken. Und eine Frau, da sagt, dann ist sie eine Woche lang krank. Ja? Und die hat keine Handhabe, da zu reagieren. Das ist halt schon ein Unterschied. Da ist nicht mehr Sicherheit, die Sicherheit hat aber auch eine Gefahr, dass man sich dahinter versteckt.
Glauben Sie, dass die Religion Gesellschaften mehr zusammenhält oder spaltet? Intuitiv würde man denken, es hält eine Gesellschaft mehr zusammen. Aber wir sehen hier in Amerika auch, dass gerade so verschiedene Glaubensrichtungen auch eine gewisse Sprengkraft haben für den Zusammenhalt.
Leider, ja. Das ist eine Tatsache, dass vor allem sehr konservative oder sehr rechthaberische religiöse Gruppierungen spalten, weil sie eben den Alleinanspruch, wir sind die Einzigen, die richtig haben und alle anderen nicht, die müssen wir bekämpfen. Ich sage immer, zum Glauben gehören auch Zweifel. Der Zweifel zwingt mich zu sagen, was glaube ich denn wirklich? Was heißt Gott ist da? Was heißt ewiges Leben? Aber wenn ich den Zweifel unterdrücke und sage, ich bin nur gläubig, dann werde ich fundamentalistisch und muss alle anderen, die anders denken, bekämpfen. Und das ist ein falscher Glaube, aber der ist halt leider sehr verbreitet. Deswegen müssen wir auch schauen, innerhalb der Religionen ins Gespräch zu kommen und dieses Rechthaberische aufzugeben, sondern wir sind alle auf der Suche. Keiner von uns hat die Wahrheit. Gott ist die Wahrheit, aber Gott ist jenseits aller Begriffe und jenseits aller Bilder und keiner kann Gott besitzen.
Jetzt haben Sie sehr viele Bücher geschrieben. Gibt es etwas so wie einen besonders wichtigen Rat, wo Sie sagen, das kommt mir immer wieder hoch, das ist total wichtig, dass man das den Menschen mitteilt?
Gut, mein letztes Buch war Wer bin ich? Selbstwerdung statt Selbstoptimierung. Schon wichtig, Religion und auch Psychologie will einen zu einem wirklich zum Selbst führen. Zum Selbst führen hat nichts mit Egoismus zu tun. C.G. Jung unterscheidet ja zwischen Ego, das eben imponieren will, sich darstellen will, sich beweisen will, und dem Selbst. Selbst ist so wer bin ich wirklich? Und wenn ich im Selbst bin, dann bin ich frei, mich darstellen zu müssen, mich beweisen zu müssen. Oder wenn ich dann Menschen begegne, habe ich nicht den Druck, ich muss eine gute Figur machen, ich muss den anderen für mich vereinnahmen, sondern dieses in der Mitte sein, im Frieden mit sich selber sein, das schafft neue Beziehungen. Das auch bei der Arbeit zum Beispiel, wenn ich aus diesem Selbst heraus arbeite, fließt es, ohne dass ich sofort in Stress gerate. Und das ist für mich so ein wichtiger Weg, die Menschen zu sich selber zu führen, nicht in ein Ideal überzustülpen, sondern wer bist du? Was ist dein wirkliches Selbst? Und oft spielen wir halt Rollen. Wir dürfen auch Rollen spielen, aber wir dürfen uns nicht mit der Rolle identifizieren.
Sie haben unglaubliche 300 Bücher geschrieben. Wie kann man sich fokussieren? Was sind Ihre Tipps, um in den Flow reinzukommen, in diesen schöpferischen Prozess, wo man konzentriert an einer Sache arbeiten kann?
Das eine ist der Rhythmus, also ich kann ja nicht den ganzen Tag schreiben, sondern ich habe immer 2 Stunden, wo ich schreibe und da freue ich mich drauf, da kann ich kreativ sein. Das zweite ist natürlich, klar, wenn ich schreibe, schaue ich nicht den neuen Medien oder lasse mich nicht dann ablenken, sondern bin ganz bei dem. Und es macht dann auch Spaß, natürlich gehe ich zwischendrin in die Bibliothek und schaue, was da eine Anregung bekomme zu dem Thema oder zu dem Thema. Aber das Schreiben hält mich auch wach, dass ich dann durchaus Informationen sammle, aber nicht mich verliere darin. Also es gibt auch Menschen, die sammeln und sammeln Stoff und fangen die an. Ne? Man muss auch aufhören mit dem Sammeln, um anzufangen. Ne?
Wie sieht eigentlich so ein typischer Tag bei Ihnen aus im Kloster?
Ich stehe um 4.30 Uhr auf und um 5 Uhr ist dann Chorgebet bis 10 vor 6. Dann meditiere ich eine halbe Stunde. Um 6:30 ist Eucharistiefeier. Bis 6:45, dann ist Frühstück. Dann lese ich noch eine halbe Stunde und dann um 8 gehe ich in die Verwaltung. Wie gesagt, ich bin nicht mehr Zellerar, aber da beantworte ich die ganzen Mails und Briefe und habe dann immer wieder auch Sitzungen oder natürlich mit Banken auch Gespräche und ja, auch andere Termine. Oder am Nachmittag, also um 12 ist wieder Chorgebet, dann Mittagessen, dann eine halbe Stunde Mittagsschlaf, das ist auch wichtig für mich. Und dann nachmittags habe ich oft Gespräche. Ich arbeite im Rekollektionshaus seit 33 Jahren, im Haus für Priester und Ordensleute und Männer und Frauen, die in der Kirche tätig sind, katholisch und evangelisch, die in Krise geraten sind, die Burnout sind. Und da habe ich dann immer Gespräche.
Das heißt, dann beraten Sie die Menschen, die mit die einen Rat von Ihnen wollen oder
ja,
Hilfe?
Oder einfach ihre Probleme besprechen und wie gehe ich damit um, ja. Und dann, gut, normalerweise ist dann um 18 Uhr wieder Chorgebet und dann Abendessen und dann nochmal eine halbe Stunde so Gespräch miteinander und dann komplett und dann ist, kann man ins Zimmer gehen, dann schreibe ich noch. Aber so zweimal in der Woche habe ich Vorträge normalerweise, da bin ich dann abends weg und oft gebe ich in der Woche auch Kurse, dann bin ich abends auch beim Kurs dabei, also komme ich dann später und bei Kursen gebe ich immer Einzelgespräche, also bei Führungsseminaren, das sind oft 30 Leute und das sind dann über 20 Einzelgespräche, aber immer nur eine Viertelstunde.
Was haben die dann für Themen, Führungskräfte, die zu Ihnen kommen?
Die Hälfte der Themen sind Führungsthemen, wie gehe ich mit schwierigen Mitarbeitern um oder mit dem Chef, der mich klein macht. Aber die andere Hälfte sind persönliche Themen in der Familie, mit Kindern, Partnerschaft oder mit mir selber, mit Ängsten oder mit Krankheit oder wie auch immer, solche Themen, ganz persönliche Themen. Und da merkt man, sind dankbar, dass sie sprechen können, weil sie haben oft nicht die Gelegenheit. Sie müssen ja in der Firma als die Starken erscheinen. Und da ist es wichtig, mal ihre Nöte auch ansprechen zu können.
Aber dann kommen Sie nicht auf wirklich viel Schlaf. Wie entspannen Sie denn? Und wie viel schlafen Sie?
Ja, also normalerweise abends gehe ich kurz vor 10 ins Bett, sind dann 6,5 oder 7,5 Stunden, 7 Stunden. Aber wenn ich natürlich vom Vortag komme, dann sind es oft nur 5 Stunden. Ja, aber das geht schon.
Haben Sie im Kloster eigentlich Nachwuchssorgen oder kommen da genug junge Leute nach?
Wir haben schon Nachwuchssorgen, aber Gott sei Dank kommen jedes Jahr vielleicht einer oder zwei. Natürlich nicht alle bleiben, aber es kommen durchaus viele Interessenten, die mal überlegen. Aber der Schritt, dann wirklich eine Entscheidung zu treffen, fällt manchen dann etwas schwer. Und manche kommen natürlich auch, weil sie im Leben nicht zurechtkommen und das ist dann nicht unbedingt die beste Motivation, ins Kloster zu gehen.
Wobei, man kann ja jederzeit wieder gehen, oder? Also es ist ja im Grunde genommen, kann man es ja mal ausprobieren. Und gibt es auch Problemfälle, wo Sie sagen, nee, also der hat so viele persönliche Probleme, der bringt die nur hier mit rein, dem können wir nicht helfen?
Ja, also gut, ich habe damit nichts zu tun. Da gibt es einen Mitbruder, der die Jungen betreut und die kommen natürlich mal 3 Wochen und schauen, arbeiten mit und dann sieht man, wie sind die so, ist ihre Motivation richtig, sind die innerlich gesund oder und die ersten 6 Jahre kann man jederzeit gehen, ja, aber dann verpflichtet man sich schon für immer, natürlich auch dann gibt es Krisen, es gibt auch Leute, die dann gegangen sind, genau wie bei der Ehescheidung halt, man bindet sich ja auch für immer, aber es gibt halt trotzdem ein Scheitern und so gibt es auch im Kloster dann Scheitern, aber normalerweise, wenn man sogenannte ewige Profess macht, bindet man sich für immer, aber natürlich gibt es dann auch noch Austritte.
Wenn Sie jetzt auf junge Menschen schauen, gibt es sowas wie einen Ratschlag, wo Sie sagen, beherzigt euch das, das bringt euch gut durchs Leben?
Neulich waren 200 Schüler und Schülerinnen da aus der benediktinischen Schulen von Österreich, Schweiz, Ungarn und Deutschland. Den habe ich auch im Vortrag gehalten über Hoffnung. Und da habe ich schon gemerkt, die lassen sich ansprechen. Also das ist für mich schon auch wichtig, den jungen Menschen Hoffnung zu machen. Manche haben das Gefühl, die Welt wird dirigiert von anderen, wir haben gar keine Chance. Und ich sage immer, doch, jeder von uns gräbt eine Lebensspur ein in diese Welt und von der Spur, die wir eingraben, wird die Welt auch geprägt. Und also diese Hoffnung, dass mein Leben wichtig ist, dass ich etwas beitragen kann für eine gute Gesellschaft und eine gute Zukunft.
Gibt es ein ganzes Netzwerk von Ihrer Art Kloster weltweit und kooperieren Sie da und besuchen Sie sich da?
Gut, wir sind sogenannte Missionsbenediktiner. Also wir haben 4 Klöster in Deutschland und haben Klöster in Tansania, in Kenia, Uganda, Togo, Südafrika, Südamerika, also Venezuela und Kolumbien und Kuba und in Korea und Philippinen.
Sind Sie noch auf Expansionskurs?
Selber werden wir weniger, aber in Afrika gibt es ganz viele Mönche, auch in Korea. Also sind inzwischen mehr Afrikaner als Europäer da. Da expandiert es noch. In Europa natürlich wird es schon weniger. Wir hatten ja früher ganz viele Mitbrüder, die der Mission waren. Jetzt sind noch 2, 3 da.
Können Sie sich das erklären, warum das in Europa so rückläufig ist oder Sie solche Herausforderungen haben?
Gut, ein Thema ist sicher der Wohlstand. Ein anderes Thema ist natürlich auch, dass die Gesellschaft säkularisierter wird. Auch weniger Kinder natürlich. Da natürlich die Kirche hat nicht so einen guten Ruf momentan durch die ganze Missbrauchgeschichte. Aber ich habe schon die Hoffnung, es gibt schon auch junge Menschen, die danach sich sehnen. Natürlich gibt es auch junge Menschen, die gerade durch so konservative Richtungen angesprochen werden und die deshalb nur stur sind, die, weil sie keinen Halt haben, brauchen sie den äußeren Halt. Das ist natürlich auch gefährlich. Wir sind schon offen und wenn einer mit Ideologie bei uns eintritt, kann das nicht gut aushalten. Also da ideologische Menschen halten es miteinander meistens nicht gut aus. Höchstens, wenn sie einen gemeinsamen Feind haben, dann hält es zusammen. Aber sobald der Feind wegbricht, bricht der Konflikt untereinander aus.
Muss die Kirche sich da ein bisschen modernisieren, um attraktiver zu werden? Also hier in Amerika haben wir zum Beispiel auch die Kirchen, wo Gospel gesungen wird. Und das hat schon leichte Züge von Entertainment. Natürlich von den großen Kirchen ganz zu schweigen, hier diese Mega-Churches.
Gut, klar, viele Priester sind alt und die Besucher der Kirche sind immer älter. Schon die Frage, wie können wir die jungen Menschen ansprechen? Wir haben eine Schule und Schule erlebe ich durchaus, dass die jungen Menschen offen sind, auch für Religion, für Glaube, aber sie sind nicht in der Pfarrei engagiert oder kaum, weil die Pfarreien oft nicht die Kraft haben, die Menschen anzuziehen. Es gibt durchaus lebendige Pfarreien, lebendige Gemeinden, aber das wäre schon eine Herausforderung, wie kommen wir die jungen Menschen heran, wie geht die Weitergabe des Glaubens in den Familien. Das ist ein großes, großes Anliegen.
Aber ist am Ende ein Marketingthema, ne? Wenn sich so eine Pfarrei gut darstellt, gut vermarktet, bekommt man mehr Resonanz.
Ja, also es gibt sicher auch Pfarrer und nicht nur die Pfarrer, sondern auch die Gemeinde, die dann sich gut darstellen können. Aber die Frage ist, ist es effektiv oder ist es dann nur mal kurzfristig? Aber wir sind natürlich eine Eventgesellschaft, man kann darüber schimpfen, aber die Kirche hat auch die Chance, gute Events zu schaffen. Ja. Wenn wir merken, wenn ein großer nationaler Trauerfall ist, als die Eurowings da abstürzte, da ist das Bedürfnis, in die Kirche zu gehen. Und da haben die Kirchen auch die Chance, miteinander einen Raum zu schaffen von Trauer, von Hoffnung. Und solche gute Events zu schaffen, die nicht nur kurzfristig sind, sondern auch die Menschen ansprechen, das wäre heute wichtig.
Aber da hat man die Chance in dieser Corona-Zeit, wo sich viele besonnen haben und gar nicht so abgelenkt werden konnten, die hat man nicht wirklich genutzt, oder?
Ja, ich habe Menschen begleitet, Pastoralreferenten und Laien, die wollten was tun, aber die Pfarrer wollten nicht. Also das war schon viel Frustration da bei vielen Menschen. Die wollten die Menschen ansprechen. Manche haben auch neue Wege gefunden. Wir machen seitdem auch jeden Sonntag die Messe im Livestream und die Vesper um 18 Uhr. Und ich kenne viele Leute, die das so in ihren Tageslauf einbringen um 18 Uhr, schauen sich erst die Vesper an und kommen dann auch zur Ruhe und dann essen sie Abend. Also das ist durchaus auch eine Chance, heute Menschen da zu erreichen.
Wie ist das eigentlich bei einem Kloster? Kann man bei Ihnen auch in den Gottesdienst gehen?
Natürlich, also die Gottesdienste sind alle offen, auch die Gebetszeiten sind offen und die Gäste kommen oft. Oder am Samstag, bei der Mittagssäure zum Beispiel, sind oft ganz viele, sind die Gäste da, aber manchmal auch Touristen da. Und wir bieten dann an, also nach einer Viertelstunde der Abzeit zur Einführung, wir laden Sie ein, innezuhalten, mit uns zu beten. Sie können mitbeten oder einfach nur da sein. Und nachher bieten wir die Gelegenheit, wer möchte, sind vier Mitbrüder in den Seitenkapellen, wer einen Segen haben will, kann zu denen gehen und dann legen wir die Hände auf. Und manche sagen nur einen Segen, manche sagen das Problem mit ihrer Familie, mit dem kranken Partner. Und bekommen sie einen Segen. Und dann merken wir, das ist eine Sehnsucht. Viele Menschen kommen dann, weil sie merken, sie brauchen Zuwendung, sie brauchen Segen.
Aber das geht online noch nicht, ne? Dass Sie jemanden online segnen.
Nein, ich kann natürlich gute Worte sagen, aber Segen geht dann mal mit Handauflegen, Berührung. Ja, aber natürlich fragen mich auch Menschen oder bitten mich, in Briefen Segen zu schreiben. Das mache ich natürlich dann schon auch. Aber das sind halt Worte, ja. Oder die lesen sie sich dann gegenseitig vor.
Kann man bei Ihnen auch beichten? Und wenn ja, wo ist die Grenze, wo Sie sagen, oder gibt es das überhaupt, dass Sie, wenn jemand Ihnen Mord gesteht, berichten Sie das dann an die Behörden oder bleibt das bei Ihnen?
Gut, das ist mir noch nicht vorgekommen, dass ein Mord, aber zunächst ist keine Grenze, sondern jeder kann beichten und es gibt das Beichtgeheimnis, wo ich das nicht weitersagen kann. Ich kann nur den Einzelnen drängen, wenn ich spüre, das ist gefährlich für andere, ja, wenn er andere missbraucht, dann muss ich natürlich ihn drängen, aber ich darf es eigentlich nicht weiter sagen, weil das ist das Beichtgeheimnis und das ist auch ein Schutz für die beichten.
Ist das ein rechtlicher Schutz? Hätte man die Pflicht, das zu melden oder irgendwas zu sagen?
Nein, das darf eigentlich nicht. Ist natürlich ein Dilemma. Ich kann aber den drängen und sagen, Sie müssen etwas tun oder Sie müssen sich stellen oder wie auch immer. Aber normalerweise beichten solche Menschen nicht unbedingt. Also ich habe es auf jeden Fall noch nicht erlebt. Aber grundsätzlich ist erstmal ein Schutz, dass er was sagen kann, was er sonst nie sagen würde. Aber natürlich, zur Beichte gibt es ja auch eine Buße, die man machen muss, oder einen Vorsatz. Also das gehört dann auch zur, und wenn er nicht bereit ist, irgendwas zu tun, kann man auch die Absolution verweigern. Ne?
Jetzt lasst uns aber zum Ende hin noch was Lebensbejahendes besprechen. Pater Anselm, Sie haben bestimmt auch mal einen schlechten Tag, wo Sie schwer aus dem Bett kommen oder nicht so richtig motiviert sind. Haben Sie da einen Tipp für uns und was macht Ihnen da Hoffnung?
Gut, für mich ist jeden Morgen schon wichtig. Ich stehe auf für den neuen Tag und ich kann Menschen begegnen versuche einfach, ich möchte heute für andere Segen sein. Ich möchte eine gute Spur eingraben in diesen Tag.
In diesem Sinne haben Sie vielen Dank. Machen Sie es gut.
Danke.
Tschüss.
Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie unseren Podcast Biz & Beyond abonnieren würden und auch beim nächsten Mal wieder mit von der Partie sind.
Sie hörten Biz & Beyond, den Wirtschafts- und Erfolgspodcast von NTV. Produziert wird dieser Podcast von Andolin Sonnen aus dem Team der Audio Alliance. Die Redaktion übernahmen Sandra und ich. Vielen Dank fürs Zuhören und bis in zwei Wochen. Tschüss.
Goodbye und bis zum nächsten Mal. Ihre Sandra Navidi aus New York und
Ulrich Reitz in Köln.
Werbung.
Access to affordable credit helps me pay my employees, but I don't really need it.
Inflation is killing me. But who cares? Big retailers are making record profits. That's why we support the Durbin Marshall credit card bill.
See? Banks and credit unions help small businesses make payroll.
This bill would cut the vital resources they need.
While increasing megastore profits. They deserve it, don't they?
Tell Congress, stop the Durbin Marshall money grab for corporate megastores.
Paid for by the Electronic Payments Coalition.
Werbung Ende.